herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ihr hört die Wortaristokraten. Viel Spaß mit der neuen Episode wünschen eure Gastgeber Mert und Stefan. Und da sind wir wieder nach unserem fantastischen Intro. Nein, es ist auch Sprite-tastisch, Mert. Sind wir zurück. Ja, eine neue Folge Podcast Monday. Und ich freue mich, dass du mich mit einem Lächeln begrüßt. Wie geht's dir denn? Die obligatorische Frage natürlich.
Einen wunderschönen guten Tag auch von mir. Mir geht es soweit ganz gut. Die Sonne scheint über Hamburg. Ich weiß nicht, was mit diesem Winter hier los ist. Aber ich will nicht meckern. Wie geht's dir denn?
Ja, danke, Mert. Du, ich kann nicht klagen. Mir geht's auch gut und ich bin heiß auf die neue Folge. Natürlich nicht nur heiß wegen dem Wetter, nein, auch wegen der neuen Folge. Es gibt ein spannendes Thema natürlich. Haben wir auf Instagram gefragt, über was wir so sprechen können. Und da wurde uns ein sehr interessanter Themenvorschlag genannt, und zwar das Torhüterspiel. Auf das kommen wir später dann noch zu sprechen. Sprechen jetzt erstmal über die Nations League. Das haben sich dann doch die ein oder anderen Kandidaten da gewünscht bei uns. Deswegen natürlich ignorieren wir es nicht. Sprechen wir auch drüber, war ja auch interessant,
ja.
Weil Deutschland hat wieder verloren. 3:0 gegen die Holländer oder die Niederlande, wie man es auch sehen möchte. Mert, deine Einschätzung zum Spiel gerne.
Ja, Deutschland sang- und klanglos untergegangen, völlig zu Recht verloren, 3:0. Und man muss sich auf jeden Fall Sorgen machen, glaube ich, um Deutschland. Weil es kann aber einfach kein Zufall mehr sein, wenn man so die Spiele verliert, wie sie jetzt in der Vergangenheit verloren wurden.
Eine historische Niederlage auch, Mert.
Ist das so?
Ja, also seit 33 Jahren gab es in einem Länderspieljahr nie so viele Niederlagen und so wenig Siege.
Okay, krass. Ja, wir haben es ja angesprochen, Zahlen lügen nicht. Dementsprechend...
Aha, jetzt auf einmal doch.
Okay. Manche Zahlen lügen nicht. Dann korrigiere ich mich nochmal. Ja, es ist einfach bitter, ne? Muss man sagen, dass Deutschland da gegen einen Gegner verliert, der sich in den letzten Jahren nicht mehr für die WM oder EM qualifiziert hat. Und das kann einfach nicht der Anspruch sein.
Und sich jetzt rehabilitieren möchte mit jungen Spielern und da viel Neues jetzt ausprobiert hat. Die Allstars sind abgetreten, Wesley Sneijder. Über Rafael van der Vaart brauchen wir, glaube ich, nicht sprechen. Der ist ja schon
wurde verabschiedet.
Ja, der ist zum Glück schon lange weg. 3:0 ist schon deutlich. Und es gab natürlich nach dem Spiel wieder eine Menge Kritik. Und ja, da hat sich jemand geäußert, den wir auch letzte Woche schon so ein bisschen, oder den du letzte Woche so ein bisschen ja schon auf dem Zettel hattest und ihm die Lederhosen ausgezogen hattest. und der hat sich im Interview geäußert, dass er das ein bisschen respektlos findet, die Kritik, und vielleicht war das auch ein kleiner Seitenhieb an dich dabei.
Ja, das weiß man nicht ganz genau, aber ich habe mich ein bisschen vielleicht angesprochen gefühlt. Ja, Mats Hummels hat sich nach dem Spiel direkt hingestellt und ein Interview gegeben, und die Aussagen da waren halt, ja, was soll man sagen, die hatte, glaube ich, exklusiv die Meinung, die er da hatte, weil er meinte so, ja, wir waren eigentlich besser und das 0-3 ist eigentlich viel zu hoch gewesen und wir haben uns nicht so viel vorzuwerfen und wenn wir unsere Dinger machen oder unsere Chancen verwerten, dann geht das Spiel hier ganz anders aus. Ja, hat er, glaube ich, exklusiv die Meinung, hat ganz Deutschland ganz anders gesehen, aber da sehe ich schon den Zeigefinger, jetzt darfst du.
Ja, also das nennt der Abiturient nicht antizipieren, wie Buschi sagen würde, sondern einfach schönreden.
Ja.
Und das hat Mats Hummels da wieder getan in Bravour, das kann er immer ganz gut. Jogi Löw hat sich da natürlich wieder angeschlossen. Der nimmt ja auch seine Achse so ein bisschen, die WM-Achse, immer so ein bisschen noch in Schutz. Und die junge Generation, sage ich jetzt mal, Joshua Kimmich und auch Julian Draxler, haben das dann schon ein bisschen wertiger angesprochen und haben dann schon klar analysiert, dass da momentan einfach das nicht nach Plan läuft und dass da viele Stellschrauben zu drehen sind, und haben das ein bisschen deutlicher angesprochen als dein, ich will jetzt nicht sagen Cousin, aber schon langsam wird er ein Verwandter, wenn du weiter so viel über ihn sprichst. Also schon ein bisschen schade, dass Mats Hummels da auch nicht raus kann aus seiner Rolle und so ein bisschen da immer verteidigt und so,
ja,
sondern nicht auch mal klar analysiert und vielleicht auch mal sagt, ja, das war jetzt wirklich mal schlecht.
Ja, eigentlich ist er ja bekannt dafür, für seine klaren Analysen, was er in der Vergangenheit immer gut gemacht hat, aber mittlerweile, wie du schon sagst, hat er jetzt auch eine bisschen andere Rolle in der Nationalmannschaft, und muss auch immer Interviews geben, ist ja auch immer nicht so leicht, wenn du dich da hinstellen musst und alles, ja, immer Rede und Antwort stehen musst und nach so einem Spiel halt, ja, willst du dann auch nicht nur negativ sein, da, ja, kann ich ihn vielleicht auch ein bisschen verstehen, aber da frage ich mich dann auch immer mal wieder, ja, bist du ein Mann oder hast du die Eier in der Hose und sagst dann die Wahrheit oder
Ei, hu,
bist du,
Mensch.
ja, oder willst du es halt so schönreden, wie du es gesagt hast und, ja, in der Vergangenheit wurde viel schön geredet in der Nationalmannschaft, aber jetzt werden die, ja, die Mängel immer deutlicher und ja, der Generationswechsel findet jetzt nicht wirklich statt. So, jetzt der Konflikt wird immer größer zwischen Alt gegen Jung. So, wir haben ja auch, jeder kennt das, glaube ich, auf dem Trainingsplatz, wenn mal Alt gegen Jung spielt, da entwickelt sich eine ganz andere Dynamik und das haben wir jetzt auf dieser Nationalmannschaftsebene. Und ja, du hast es schon angesprochen, Julian Draxler und Kimmich haben da schon deutlichere Worte gefunden, wie als, ja, als Mats Hummels. Und ja, ich weiß nicht, Leroy Sané zum Beispiel und Draxler kamen auch wieder nur rein. Die alten Bekannten haben wieder gespielt und ja, auch meiner Meinung nach recht behäbig.
Ja gut, Marc Uth hat gespielt. Das ist ja
Der war
jetzt
neu,
kein
ja.
alter Bekannter.
Richtig, der war neu. Aber da war ja auch. Ja, viele kritische Stimmen zu hören, warum nominiert er jetzt den und so weiter. Aber ja, ich weiß nicht, wie siehst du das denn? Glaubst du, oder wie hast du das ganze Spiel gesehen? Glaubst du, die alten, bekannten, erfahrenen Spieler können es noch richten oder es muss ein Umbruch her?
Ja, also die alten erfahrenen Spieler bringen natürlich eine Qualität mit und mir fällt es auch schwer davon, allen jetzt abzurücken und zu sagen, okay, ein Thomas Müller ist mit 28 zu alt oder bringt es jetzt nicht mehr oder so. Der hat jetzt vielleicht eine nicht so optimale Phase in der Nationalmannschaft, wie einige andere auch. Aber ich würde da natürlich nicht komplett von abrücken, aber bei einigen Spielern muss man dann wirklich mal sehen, zum Beispiel so ein Sami Khedira, kann er das Tempo wirklich noch mitgeben? Bei Juve in der Serie A ist das Tempo jetzt vielleicht nicht so hoch. Da macht er immer einen guten Eindruck und ist da auch torgefährlich, aber in der deutschen Mannschaft, da passt der Spielstil irgendwie nicht so wirklich zu ihm und das ist zum Beispiel so ein Kandidat, den ich früher mal beschützt habe, weil ich immer gesagt habe, der macht so viele gute Wege und ich weiß, du magst ihn auch sehr gern, Mert. Aber es ist langsam an der Zeit, glaube ich, und deswegen auch ein anderer Spielstil einfach für die deutsche Nationalmannschaft. Und da würde dann so ein Sami Khedira als Paradebeispiel jetzt nicht mehr reinpassen. Jetzt brauchst du mich nicht so böse angucken. Zu Mats Hummels möchte ich nochmal sagen, wir fordern natürlich einfach Ehrlichkeit. Und jetzt sagt sich vielleicht der ein oder andere, ja gut, in den letzten Wochen habt ihr ihn kritisiert oder vor allen Dingen Mert hat ihn kritisiert dafür, dass er seine Mitspieler da immer mit reinnimmt nach dem Spiel in die Interviews. Also nicht mit reinnimmt, dass er nebenbei steht, sondern dass er ihn in die Kritik die Jungs mit reinnimmt. Und das finden wir halt nicht so gut. Das gehört für uns intern geklärt, sondern wir finden, er könnte dann auch mal ganz einfach allgemein ansprechen, was nicht so stimmt und da mal ehrlich sein und auch mit seiner eigenen Leistung ins Gericht gehen. Und das fehlt uns so ein bisschen. Wir wissen natürlich, dass Mats Hummels auch rhetorisch was drauf hat und deswegen erwarten wir da einfach auch mehr von ihm, kann ich jetzt mal so sagen,
Ja, definitiv, da
für
hast du
alle, die
recht.
hier zuhören. Ja, und ja, das Spiel gegen Holland ging 3:0 verloren. Da brauche ich ja nicht viel mehr sagen, mehr zur Einschätzung des Spiels. Das ist einfach, ja, das ist vom Ergebnis. Und Fußball ist nun mal ein Ergebnissport, zahle ich gerne ein hier in unsere Essenskasse. Da bringt einem nichts, wenn man sagt, man hat gut gespielt, man hat 3:0 verloren und jetzt kommt Frankreich. So.
Ja.
Und das wird eine andere Nummer, weil die Jungs, die werden jetzt Bock haben mit Mbappé, der ist gut drauf.
Die sind alle ganz gut drauf in Frankreich. Ich meine, das ist
Ja.
der amtierende Weltmeister und
Die werden diesmal nicht so eine Gnade haben wie beim 0-0 da in
ja,
München,
das,
wo die alle locker
genau,
gespielt
das
haben.
glaube ich nämlich auch nicht. Weil, ja, die haben auch einige haben auch einfach eine Rechnung mit Deutschland offen noch, ne? Weil in den letzten Jahren war halt Deutschland die dominierendste Mannschaft überhaupt auf der Welt. Ja, jetzt merkt jeder die Schwächen und das möchte natürlich jeder ausnutzen. Und
Genau,
Frankreich.
jetzt wird Salz reingestreut in die
Genau,
Wunde.
ah,
Ja.
und Frankreich hat einfach unfassbar viele Qualitäten da auf dem Platz. Griezmann, Mbappé, Paul Pogba,
Und,
Varane
und.
und wer da
Ja.
noch alles rumläuft. Und ja, wenn man sich jetzt die aktuelle Form von Deutschland anguckt, also sehe ich jetzt wenig
Ja,
Positives.
Mats Hummels hat ja gesagt, sie sind immer noch die Besten in dem, was sie tun.
Ja, die spielen Fußball, ne?
Ja, also es wird natürlich jetzt gegen Frankreich ja, ein ganz, ganz schweres Spiel und kann natürlich ganz, ganz böse enden, wenn. da nicht in der Einstellung so eine Gratwende stattfindet. Also da muss auf jeden Fall mehr Einsatzbereitschaft her und natürlich auch mal zurücklaufen für den Mitspieler, wenn er den Ball verliert und da ins richtige Pressing auch mal gehen vorne. Das machen die Jungs nämlich auch immer nicht so gut. Ja, gerne.
Ja, du hast es ja vorhin angesprochen, mit dem Spielstil. Da muss ich dir noch fragen, was glaubst du denn, was jetzt passender ist für Deutschland? Momentan war ja eher der Ballbesitzfußball eher das, was sie spielen, aber da haben wir jetzt zu viele Schwächen offenbart, dass wir halt nicht mehr so ballsicher sind, beziehungsweise wenig überraschende Momente haben oder jemanden haben, der das 1 gegen 1 gegen den Gegenspieler löst und dadurch halt ja, in einige Konter gelaufen sind. Was glaubst du, da muss man den Spielstil jetzt ändern, gegenüber den jungen Spielern ein bisschen mehr anpassen oder sollte
Ich
man da
glaube,
jetzt
man
nachbessern?
sollte, nee, man sollte den Spielstil anpassen und vielleicht nicht mehr ganz so viel nur auf Ballbesitz setzen, sondern halt wirklich auf aggressives Pressing vorne und aber auch auf schnelles Umschaltspiel. Wenn das Pressing mal nicht gelingt, dann zurückziehen ein bisschen und dann den Gegner erstmal so ein bisschen machen lassen. Jetzt nicht in die eigene Hälfte von 16er stellen, jetzt nicht Mourinho Park de Bas, der José der Woche, also auch wieder dabei. Darum geht es nicht. Sondern es geht natürlich darum, dann solche Qualitäten wie Leroy Sané und Timo Werner, die kommen über Schnelligkeit. Und die Jungs, die musst du dann auch mal in ihre Komfortzone bringen. Das sagt mein Vereinstrainer ganz gerne. Komfortzone, schönes Wort im Fußball, finde ich. Und da musst du die Jungs hinbringen und die hast du momentan gar nicht im Spiel. Natürlich, Leroy kannst du auch mal auf 5 Meter durchstecken und dann ist er, wie jetzt gegen die Holländer vom Tor, trifft jetzt da leider nicht. Aber die Jungs, die musst du stark machen, weil die sind einfach die Zukunft. Und ja, musst das für die am besten gestalten. Auch so ein Julian Brandt, der braucht da halt auch die 1 gegen 1 Situation und dass er dann zum Abschluss kommen kann direkt und nicht noch 10 Spieler vor sich hat, die dann im Zweikampf mit ihm sind, wo er den Ball dann wieder zur Seite rausspielen muss. So sehe ich das. Ja? Hast du eine andere Meinung mehr? Gerne, her damit.
Ja, der Spielstil muss meiner Meinung nach definitiv geändert werden, weil es einfach nicht mehr passt zu Deutschland, beziehungsweise wie gesagt, man hat jetzt andere Spielertypen und dementsprechend muss man auch sein System ausrichten. Und wenn ich so eine Spieler habe, die eine Technik und die Schnelligkeit mitbringen wie Werner und Sané und Julian Brandt, das heißt, sie brauchen auch Richtung Tor ein bisschen Platz, damit sie ihre Schnelligkeit ausnutzen können. Und wenn man dann Ballbesitzfußball spielt, dann ja, veranlasst das den Gegner, dass sie halt immer mehr tief stehen und dann ist der Raum hinter der Abwehrkette.
Und da muss man halt sagen, Deutschland ist da, ja, der Raum ist eng, wolltest du sagen,
Genau.
ja, ist wenig Raum da.
Ja.
Und Deutschland ist da einfach auch zu anfällig, was die Konter betrifft, weil wir das schlecht verteidigen und weil da manche Verteidiger dann den falschen Schritt rausmachen und damit rausrücken. Das ist wie bei FIFA mehr, auf einmal bist du offen hinten, weil du da immer den zweiten Mitspieler mit ranholst da für den Zweikampf und das ist
Da
fahrlässig.
muss ich eine Mannschaft aber loben. Zum Beispiel Man City hat ja, den relativ gleichen Spielstil und verteidigen mega hoch. Aber da sind die Innenverteidiger halt, gewinnen dann immer die entscheidenden Bälle, beziehungsweise sind immer abgesichert, was jetzt bei Deutschland gar nicht der Fall war. Und dementsprechend kannst du dann auch vielleicht mal als Innenverteidiger, wenn du rausrückst und eine 50-50-Situation hast, so einen 50-50-Zweikampf, der rutscht dann vielleicht mal durch, aber dass dann trotzdem jemand da ist und man den Ballbesitz hat. Das war jetzt nicht so. Wieso, weshalb, warum? Das müssen die Jungs dann auch untereinander erklären, wie es da mit der Kommunikation ist und sowas. Aber ja, mit dem Spielstil, was ich nochmal sagen wollte, ist einfach, dass man ja versucht, den Gegner vielleicht mal ein bisschen mehr zu locken, weil, wie gesagt, ich glaube, jeder will jetzt Deutschland nochmal zeigen, ey, wir sind besser als ihr. Dann, weißt du, das ist ja genau perfekt für Deutschland. Lass sie kommen, lass sie doch probieren und dann kann man halt die Nadelstiche setzen und dann haben wir auch genug Qualität, um Frankreich da auf jeden Fall wegzuhauen. Aber wie gesagt, die Form momentan,
Ja, da
aktuell,
sehe ich
ist halt
schwarz.
einfach ja, nicht die Form, die den Jungs da auch gerecht wird. Jetzt Boateng ist auch wieder zurückgeflogen nach Hause, Jonathan Tah wurde nachnominiert, dann Emre Can wurde nachnominiert,
Hat gleich gespielt.
jetzt wurde Ute das erste Mal nominiert. Die Frage ist auch, vielleicht haben wir nicht genug Spieler, die Qualität haben.
Was mit Max Kruse? Werfe ich jetzt mal rein, wird in den Medien immer gefordert.
Ja, wird ignoriert momentan. Ich
Wir haben ein
meine,
persönliches Problem.
Jogi Löw hat auch in der Woche gesagt, dass die jungen Spieler, die wir jetzt auch angesprochen haben, noch nicht die Top-Leistung bringen, beziehungsweise ja, die Leistung bringen, die an dem Zenit sind, die sie bringen können. Vielleicht liegt das auch an der Liga, weil, ja, wir haben es gesagt, die Liga ist jetzt nicht mehr so stark wie andere Ligen. Ja,
jetzt
oder
wird ein
was?
bisschen zu weit ausgeholt.
Ja, aber
Natürlich
was glaubst
brauchen
du denn?
die.
Also glaubst du, die haben nicht genug Qualität oder woran
Natürlich
liegt's?
brauchst du auf lange Sicht auch immer ein bisschen Zeit für diese jungen Spieler, um die zu entwickeln. Das ist aber natürlich auch eine Frage vom System und natürlich auch eine Frage im Verein. Da ist man in seiner Komfortzone, man fühlt sich wohl, das wird jetzt das Wort der Woche. Man fühlt sich wohl, man spielt da, ist eingespielt, man weiß genau die Abläufe, hat die Automatismen und das ist in einer Nationalmannschaft natürlich völlig anders. Und dann kannst du auch nicht deine Qualitäten immer zu 100% abrufen. Dann hast du halt auch noch als Spieler den mentalen Faktor, dass du halt dich da einstellen willst darauf, was der Trainer genau will jetzt in der Nationalmannschaft. Steht der 100% hinter dir und so, das sind alles so Faktoren, die fließen auch noch mit rein. Und ja, deswegen glaube ich, dass diese Spieler einfach noch ein bisschen mehr ja, zusammenwirbeln müssen und auch ein bisschen Zeit zusammen brauchen und vielleicht auch einfach mal das Vertrauen brauchen, dass die wirklich mal dann die junge Garde auch da mal ran darf, auch mal mehr als ein Spiel. Und dass dann vielleicht die Arrivierten mal ein bisschen rausgenommen werden, um zu gucken, wie das funktioniert. Siehst du es anders, Matt?
Ja, ich meine, die Nations League ist ja, glaube ich, dafür da, oder nicht? Man hat doch vorher gesagt,
Wofür ist sie sonst da?
ja, ich
Nein.
meine, das ist so ein Turnier, ist nicht so wichtig und da kann man ausprobieren. Das soll diese langweiligen Testspiele, diese 0-15
Ja.
Testspiele ersetzen und so. Dann verstehe ich auch nicht, warum man das nicht ja, ausnutzt. Ich meine, jetzt spielen immer dieselben, immer die gleichen. Die sind vielleicht auch überspielt, vielleicht sind sie auch mental nicht mehr frisch. Ich meine, die Bayern-Jungs haben jetzt auch in der Liga keinen leichten Stand. Das nehmen sie natürlich auch mit rein in die Nationalmannschaft.
Absolut.
Und ja, das ist, da frage ich mich halt, warum man das nicht macht in der Nations League. Ich meine, am Ende des Tages geht es da nicht um, ja, ist vielleicht ein Titel, aber es
Ja,
wird jetzt die
da geht es um die goldene Ananas.
Qualifikation für die Europameisterschaft nicht beeinflussen und dann sollte man auch sowas ausprobieren.
Ja, und vielleicht könnte man ja auch mal einen Systemwechsel ausprobieren. Vielleicht ist ja
Ja.
das auch, was Deutschland helfen würde. Eine Überzahl im Mittelfeld und dann vielleicht dann doch mal sagen, okay, man spielt ein 3-5-2 oder ein 3-4-3 oder so. Man
Vielleicht mit
probiert
zwei
mal
Spitzen.
was Neues aus. Ja, sag ich ja, 3-5-2.
Ja.
Es sind ja zwei Spitzen.
Richtig.
Wenn ich mich richtig, ich zähle mal meinen Finger 1, 2, ja, wären 2 bei 3-5-2. Ja, vielleicht ist sowas auch mal dann ein
Ja.
Ansatz für eine Lösung.
Ja, möglicherweise.
Spielermaterial, da sehe ich eigentlich kein Problem. Das müsste da sein.
Ja, ich nehme dich auch nicht, weil das war jetzt auch in der Vergangenheit, dass man gesagt hat, oh, ja,
Also wolltest du
jetzt.
nur, dass ich dich frage, ob du da
Nein,
Spielermaterial
ich wollte
brauchst?
nur mal wissen, wie du das siehst, weil jetzt, wo Uth nominiert wurde, hat jeder gesagt, ja, wen soll er denn sonst nominieren? Sandro Wagner ist zurückgetreten, hat keinen Bock mehr und dann wird es auch schon wieder rar mit den Stürmern. Also noch
Naja,
Werner.
Max Kruse, der trifft ja aktuell
Ja,
auch.
mit Kruse, ich weiß nicht, vielleicht haben die einen Disput
Die haben einen
miteinander nach
persönlichen
der.
Konflikt.
Ja.
Ja, werden wir jetzt hier erstmal nicht weiter ansprechen.
Aber wen gibt es denn da noch als Stürmer oder als Offensive?
Kevin Korani. Nee, Doppelpass alleine, vergiss es. Nee, der ist raus. Ja, Gerald Asamoah ist auch nicht mehr da. Ulf Kirsten spielt auch nicht mehr. Ich könnte jetzt noch weiter aufzählen, das macht Spaß gerade. Ja, da ist natürlich bei den Stürmern ist ja sowieso, sagt man ja immer, Deutschland, bisschen so Probleme, Mario Gomez. Ja. Ich weiß nicht, wer fällt dir denn noch so ein? Wen könnte man da nominieren?
Was ist denn mit Nils Petersen zum Beispiel? Den hat er jetzt vor der WM war der gehypt und wurde nominiert und so und jetzt auch nicht mehr berücksichtigt.
Okay, ja,
Aber ich
der ist
meine.
immer weiter im Kreis, so. Den hat er, glaube ich, nur als Joker für die WM in Betracht gezogen, aber dann doch halt
Ja, aber
nicht
viel mehr
genug.
gibt es auch nicht, ne?
Nee, viel mehr gibt es vorne halt nicht. Ist ja Deutschland schon immer eher so die Mittelfeldnation. Ja, da fehlt uns noch ein schlagkräftiger Spieler. Aber wer weiß, vielleicht kommt er jetzt bald noch auf den Schirm. Bei Nürnberg spielt ein ganz interessanter Spieler vorne drin, Torles Knöll. Ich weiß nicht, ob der was sagt. Letztes Jahr die Regionalliga zerbombt. Der hat auf jeden Fall Qualität. Mal sehen. Fiete Arp ist ja auch so ein Kandidat beim HSV. Und ja, da wird man mal schauen. Ja, da kommt Simon Terodde wird oft genannt, auch vom 1. FC Köln. Das lese ich immer wieder. Da frage ich mich aber jetzt auch, ob wir da jetzt Spieler aus der zweiten Liga nehmen sollten.
Jubelt er
Weiß ich
extra
nicht.
dann so? Sucht er Yogi da auf der Tribüne
Ja,
oder
weiß
was?
ich nicht. Weiß ich nicht, wen er da sucht, aber ja.
Naja,
Naja,
gucken wir mal.
ja, weitere interessante Position ist ja auch eigentlich jetzt die Torwartposition, Mert.
Richtig.
Da gibt es ja aktuell ein bisschen negative Stimmen, gerade nach dem 1:0 der Niederländer, wo Manuel so ein bisschen durch den Strafraum geturnt ist. Ja, das Timing sah nicht so gut aus. ungewöhnlich für ihn. Aber, also erinnert mich an die Anfangszeit seiner Karriere, da gab es das öfter mal, ein, zwei Mal, dass er im Strafraum ein bisschen umhergeirrt ist. Kennt man jetzt eigentlich so nicht mehr von ihm. Und deswegen werden die Rufe nach Marc-André Ter Stegen immer lauter.
Ja, das ist auf jeden Fall eine Position, wo wir uns keine Sorgen machen müssen, glaube ich, weil das zwei Torhüter sind, die einfach ja, Weltspitze sind. Und ja, für Manuel Neuer, wie du schon gesagt hast, ziemlich untypisch so eine Fehler. Ich kann mich an ja, kaum Fehler von ihm erinnern, die letzten Jahre. Wie du schon gesagt hast, am Anfang der Karriere 1-2, aber seitdem auch wirklich stabil und der hat das Torwartspiel ja auch geprägt wie kein anderer, muss man
Absolut
einfach festhalten.
weiterentwickelt. Da kommen wir gleich noch zu.
Und ja, er war auch lange verletzt. Das kommt jetzt auch nochmal dazu. Trotz seiner langen Verletzung hat er eine gute WM gespielt. Und auch glaub, an ihm geht das halt natürlich auch nicht spurlos vorbei, wenn das, wenn ja, die Chemie da im Team nicht stimmt und ja, man vorne dann nicht die Tore macht. Ja.
Hat jetzt aktuell aber vielleicht dann auch nicht die Form, hat die
Ja,
schlechteste
möglicherweise.
Statistik seiner Karriere in dieser Saison
Ja.
von abgewehrten Bällen. Ja, vielleicht auch so ein kleiner Fingerzeig mal an Jogi Löw, vielleicht nicht immer die Spieler einzusetzen, auf die er nur vertraut, sondern vielleicht auch mal ein bisschen die aktuelle Form zu berücksichtigen.
Also Ter Stegen hat vergangenes Jahr überragendes Jahr gehabt. Ich glaube, bei Barca alles gehalten, was ging, sogar die Unmöglichen. Und es war auf jeden Fall schon schade, dass er dann nur auf der Bank saß. Aber ich meine, hey, es ist Manuel Neuer, so weißt du, dann für wen willst du sonst auf der Bank sitzen? Ja, das ist halt eine schwierige Frage für mich. Ich kann mich da auch nicht wirklich entscheiden. Es gibt halt ja, super viele Punkte, die für Manuel Neuer sprechen, aber Ter Stegen bringt auch mega viel Qualität mit und
Meinst du denn, Ter Stegen wird jetzt spielen gegen Frankreich?
ja, wieso nicht? Ich meine, was hat man schon zu verlieren? Wie gesagt, es ist am Ende des Tages nur die Nations League. Es geht um Prestige. Klar, gegen Frankreich jetzt amtierenden Weltmeister und da möchte man auf jeden Fall ein gutes Ergebnis erzielen, aber lass ihn doch mal
Ja,
spielen.
aber Manuel Neuer ist der Kapitän und
Ja.
hat jetzt natürlich einmal so ein bisschen ja, ins Leere gegriffen. Da weiß ich nicht, vielleicht sagt dann Jogi, Mensch, das mache ich dann nicht. Vorher hätte er es vielleicht gemacht.
Ja, du meinst jetzt wegen seinem Fehler? Ja, kann sein. Ich meine, jetzt, ich glaube, für Manuel Neuer wird das an seinem Status nichts ändern.
Nein,
Wenn
das
er,
glaube ich auch.
wenn Ter Stegen gespielt wird, Manuel Neuer ist einfach, wie gesagt, der hat das Spiel ganz anders geprägt. Der hat ja, das Torwartspiel einfach revolutioniert, wenn man so will. Und ist immer noch einer der besten Torhüter überhaupt. Auch wenn er jetzt keine gute Form hat, wenn man nach den Zahlen geht und alles. Aber ich muss auch einfach für Test, also aus der Sicht von Ter Stegen sagen, was soll der Junge noch machen? Er spielt eine überragende Saison, macht kaum Fehler, hält alles, was geht.
Auch
So,
mitspielender Torwart
auch ein
am
mitspielender
Ball
Torwart,
überragend.
kann was am Ball und alles. Ich meine, was soll er noch machen?
Ja, noch einen Ball mehr halten. Ja, Mert, da ist es eigentlich ganz. Das war jetzt eine ganz gute Überleitung. Ja,
Ja.
fast schon organisch, könnte man sagen. Ja, da kommen wir doch zum nächsten Thema. Und ja, da wurde uns was zugesandt und zwar eine Fragestellung. Und zwar ist der moderne Torhüter mehr Feldspieler oder Torhüter? Und das finde ich sehr interessant. Und ja, eigentlich kannst du da direkt mal einleiten, Mert, oder? Wie siehst du das?
Ja, also das Torwartspiel hat sich mega geändert. Wenn man nach den Statistiken geht, hat zum Beispiel ein Torwart mehr Offensivaktion als Defensivaktion. Und
Okay, ja.
das ist schon mal, ja, das ist schon mal beachtlich auf jeden Fall. Der Torwart ist halt der erste Spieler, der eine Offensivaktion einleitet, der das Spiel eröffnet und dementsprechend ist eine ja, fußballerisch starker Torwart sehr, sehr wichtig geworden in der letzten Zeit. Und ja, man sieht es auch in den Top-Clubs. Alle Torhüter, die da sind, sind fußballerisch ja, überragend. Die haben auch teilweise, jetzt muss ich sagen, Torhüter sind ja mittlerweile auch eine zentrale Position auf dem Feld und wirken so ein bisschen wie als Sechser, Spielmacher, Aufbau. Und das hat sich in den letzten Jahren halt so mega verändert. Und dadurch sind auch mal andere Qualitäten vielleicht ja, ja, ein bisschen zurückgerückt, wie zum Beispiel Reflexe auf der Linie oder wirklich Torwartqualitäten, also die Qualität mit den Händen. Aber zwangsläufig, so wie das Spiel jetzt auch sich gestaltet, das moderne Spiel ist einfach ein Torwart, der Fußball spielen kann, glaube ich, ein Muss.
Ja, also wir sehen es natürlich jetzt auch regional hier beim HSV. Julian Pollersbeck hat da die meisten Ballkontakte in der zweiten Liga. Das ist schon ja,
Erstaunlich.
ziemlich erstaunlich. Und da sieht man halt auch, wie sehr sich das verändert hat. Der ist ja wirklich sehr weit vorne bei der Spieleröffnung
Ja.
und probiert da jeden Angriff fast einzuleiten und kommt auf 769 Ballkontakte und 687 Pässe, 582 davon angekommen. Also ist damit absolute Spitze in der zweiten Liga.
Das ist schon wie Toni Kroos.
Ja, das ist Toni Kroos-Niveau. Also das ist absolut krass, sowas zu lesen. Bin ich sehr überrascht. Ja, das Torwartspiel hat sich auf jeden Fall sehr verändert und wenn man in die Geschichte guckt, da gab es einige beeindruckende Torhüter, die da auch schon Veränderungen in dem Spiel geprägt haben. Ich erinnere jetzt nochmal an den Torwart von Paraguay, Chilavert, der hat da ja auf einmal jeden dritten Freistoß reingenagelt ins gegnerische Tor. Das war natürlich so. Und der erste Torwart, der mir so ein bisschen einfällt, der angefangen hat, mit den Füßen wirklich gut zu sein und so ein Spiel ja, aufzubauen, war Edwin van der Sar, Mert, wenn du dich noch erinnerst.
Richtig,
Da
ja.
passt er zu den Holländern. Ein sehr, sehr guter Torwart, natürlich auf der Linie sehr, sehr stark, aber eben auch am Fuß. Ja, ein sehr, sehr gutes Niveau mitgebracht. Und ja, ein weiterer Torwart, der das Torwartspiel damals sehr geprägt hat, den kennt jeder von uns, Oliver Kahn. Natürlich durch seine Aggressivität auf dem Spielfeld, aber auch immer durch seinen Fokus und seine mentale Stärke, die für ihn ja, also das war ja unglaublich und
Ja.
natürlich Top-Reflexe. Ja, ein Wahnsinns-Torwart und der macht jetzt was ganz Interessantes. Der hat nämlich so eine Akademie und die hieß früher, glaube ich, hieß die, ja, ging es so um den Torhüter und jetzt mittlerweile heißt es, Goal Play heißt das jetzt. Und das heißt der Torspieler. Mert. Also Oliver Kahn ist jetzt auch schon so fortschrittlich und sieht die Entwicklung und hat sich auch beschwert, dass bei der WM zu wenig ja, vom Torhüter Einfluss genommen wurde auf den Spielaufbau. Und hat sich da ein bisschen beschwert und hat das sehr, sehr stark kritisiert. Und das ist ganz lustig, weil er ja eigentlich nie so der Spieler war mit den Füßen. Er hatte mit den Füßen
Ja,
eher immer so ein
wollte
bisschen
ich gerade sagen.
Knoten in den Beinen. Ja, aber der, ja, der hat das, wie du das eigentlich auch eben schon gut gesagt hast, das Überzahlspiel war eines der Themen der WM. Kaum eine Mannschaft hat es geschafft, ein entsprechendes Spielsystem oder Lösung gegen Teams zu finden, die sehr tief und nicht gestaffelt standen. Und da hätte er sich halt gewünscht, ja, dass so eine Art Torspieler, also der Torwart, noch mehr eingebunden wird.
Ja, es ist schon krass, dass so ein Torwart, wie gesagt, in den ja, vergangenen Jahren war es tatsächlich nur so, dass sie ihren Strafraum nur beherrschen mussten. Mittlerweile kommen sie schon bis zur Mittellinie. Und Pollersbeck hast du angesprochen, da ist es natürlich sehr extrem, was HSV da für einen Spielaufbau betreibt, weil er ist quasi zwischen den Innenverteidigern und spielt die Bälle nach links und rechts und verlagert da das Spiel. Und das ist schon sehr, sehr krass zu beobachten. Ich meine, wie gesagt, Manuel Neuer haben wir auch eben angesprochen und seine Leistung da bei der WM gegen Algerien als Libero hat, glaube ich, jeder noch im Kopf. Und das ist schon krass, wie wichtig das geworden ist, dass der Torwart wirklich gut am Ball ist. Vor allem auch, ja, nicht nur als Libero in Anführungsstrichen agiert, sondern tatsächlich wirklich für Offensivaktionen, Spielaufbau, Spielverlagerung zuständig ist, beziehungsweise auch, ja, das Tempo steuert mittlerweile, weil jeder weiß, wenn der Torwart einen Ball hat, kann er das Spiel schnell machen oder beruhigt das Spiel mal, wartet mal ab, wie der Gegner steht. Und es ist auf jeden Fall mega spannend zu beobachten, was sich da entwickelt. Ich meine, wie schon gesagt, jeder Top-Club hat mittlerweile einen spielenden Torwart. Wenn ich mir Barcelona angucke mit Ter Stegen, Manuel Neuer, ja, Liverpool mit Alisson. Und ja,
Ja.
das ist auf jeden Fall krass. Und wenn man die Spiele dann auch wirklich beobachtet, jetzt in der jüngsten Vergangenheit war das Liverpool gegen City und da haben die Torhüter die meisten Ballkontakte. Und ja, in der Vergangenheit war es halt so, wenn man den Torwart anspielt, wirklich nur aus Not und damit war auch ein Ballverlust halt immer mit verbunden. Und
Oder halt ein langer Ball.
ja, halt ein
Ja.
langer Ball. Und ja, es ist schon sehr, sehr krass, wie sich das alles entwickelt hat. Und dass das jetzt auch mit ins Training reingenommen wird, ist schon ja, eine Veränderung.
Genau, da sprichst du es an. Wir haben uns natürlich umgehört so ein bisschen in der Branche, in der Bundesliga auch, wie dort trainiert wird. Und da geht auf jeden Fall der Trend immer mehr dazu, dass die Torhüter auch ins Feldspielertraining eingebunden werden. Also dass die bei Ballhalteübungen ja mitten im Feld agieren und dann ja ihre Füße sortieren müssen und dort den Ball zum Nebenmann bringen und ja mit wenig Kontakten auch arbeiten und und. Also sich praktisch dem Feldspielerspiel anpassen und dort schneller werden in ihren ja, in der Handlungsschnelligkeit und natürlich ihre Qualität im Passspiel natürlich ja, nochmal verbessern. Also das Torwarttraining ist jetzt viel komplexer als noch vor einigen Jahren. Da wird jetzt auch ein zweiter Torwart noch, ja, ein Torwarttrainer noch mit hinzugezogen und wird dann, der schießt dann praktisch nur, der andere achtet auf die Technik. Und ja, die können sich natürlich dann auch nochmal austauschen, wie das Passspiel ist und was derjenige noch verbessern muss. Und ja, das ist sehr beeindruckend, aber auf der anderen Seite, ja,
Risikobehaftet.
risikobehaftet. Es wird diskutiert, ob da vielleicht, ja, ob in den nächsten Jahren nicht vielleicht sogar es schon eher dahin geht, dass man einen, ja, fast Feldspieler im Tor haben wird, der dann zwar über gute Reflexe verfügt, aber halt am meisten Angriffe einleiten kann und dann halt nochmal sehr hochrücken kann und dann das Spiel mit aufbauen kann, so wie es beim HSV jetzt, ja.
Ich meine, du kommst aus dem Futsal und da ist es ja auch gang und gäbe, dass man mal ja, Flying Keeper spielt und du kannst, glaube ich, selber beurteilen, was für einen Vorteil, beziehungsweise dann, wenn es gegen einen ist, was für einen Nachteil man dann hat. Das ist schon sehr beachtlich und ich glaube, daher kommt das auch ein bisschen. Da haben sich auf jeden Fall ein bisschen was abgeguckt. Aber wie siehst du das denn? Gefällt dir so die Entwicklung? Ich meine, es gibt auch solche Torhüter wie, ja, jetzt Loris Karius, der vielleicht ja, auf
Oh.
der Linie nicht so die Qualitäten hat und mal daneben greift, aber fußballerisch vielleicht gut ist. Was für ein Torwart hättest du denn lieber? Der auf der Linie besser ist, oder?
Ja, also das optimale Beispiel ist natürlich Manuel Neuer. Der spielt das überragend, der rückt immer raus und ja, kann da auch mit aufbauen, hat ein gutes Passspiel und gute Abwürfe, handlungsschnell. Ist das perfekte Beispiel eigentlich für einen Torwart, den man haben möchte, oder Marc-André ter Stegen auch. Aber ich finde halt, es bleibt so ein bisschen die torhüterische Qualität auf der Strecke und das ist für mich eigentlich das Wichtigste. Es geht ja darum, Tore zu verhindern und eine gute Strafraumbeherrschung zu haben und ja, die Bälle auch zu fangen und nicht oft klatschen zu lassen. Das ist halt was, was ja oft zu Toren führt, wenn du den Ball blöd abklatschen lässt vors Tor und eine hohe Fehlerquelle ist und diese Qualitäten bleiben dann da vielleicht auf der Strecke und deswegen, ja. Man muss mit der Zeit gehen, sonst gehst du mit der Zeit mehr, das weißt du ja. Aber muss sich da orientieren und muss sich da natürlich entwickeln. Also so ein Passspiel wie Oli Kahn früher, das ist auf jeden Fall nicht förderlich. Aber man darf nicht vergessen, wo man herkommt und worum es wirklich geht. Und das sind wirklich die fest verankerten, ja, primären Dinge im Torwartspiel. Und da geht es halt um wirklich um Strafraumbeherrschung, um ja, Sicherheit bei Bällen, Abfangen. Bei Abwürfen, ja, diese
Also
Qualitäten
ich sehe das
ein Tor
ähnlich.
zu verhindern.
Ich sehe das ähnlich, muss aber dennoch sagen, dass klar, ist ein Torwart, wenn du merkst, okay, der ist hinten stabil, den kann ich auch mal anspielen, hast du auch natürlich als Abwehrspieler oder als Mittelfeldspieler hast du eine gewisse Ruhe, weil du spielst dann halt quasi ohne Angst. Du weißt, den kann ich anspielen, ohne dass da jetzt gleich ja, irgendwas Komisches passiert. Aber ich sehe das ein bisschen kritisch, weil mittlerweile der Fokus so stark darauf gesetzt wird, dass der Torwart Fußballer so stark ist, ja, dann frage ich mich halt, wozu? Ich meine, ich habe ja auch Feldspieler und die müssten auch in der Lage sein, egal in welcher Situation sie sind, ja, das spielerisch lösen zu können. Klar ist es dann auch mal vom Vorteil, mit dem Torwart einen Mann mehr zu haben, sozusagen. Aber ich meine, es geht ja auch darum, wie du schon sagst, ja, das Tor zu verteidigen. Und was bringt mir halt ein Torwart, der irgendwie die besten Bälle da aus dem 16er spielt, aber wenn er schon Krach hat mit einem 30-Meter-Ball und den nur abklatschen lässt. Also eine gesunde Mischung wäre, glaube ich, perfekt. So Manuel Neuer war in den letzten Jahren, wie gesagt, macht das in Perfektion. Egal welcher Schuss, der hat null Probleme damit, der fängt sie auch. Ich habe Manuel Neuer selten gesehen, dass er Bälle klatschen lässt. Ter Stegen ist ein perfektes Beispiel dafür, wie wertvoll er ein Torwart für das Aufbauspiel ist, vor allem mit dem Spielstil, welches Barcelona hat. Da ist er quasi, ja, wie gesagt, so ein Sechser mittlerweile.
Ja.
Und ja, aber ich sehe das ein bisschen kritisch. Ich würde, ja, glaube ich, die Grundsäulen quasi beibehalten, weil ein Torwart sollte einfach ja, stark mit den Händen sein, anstatt mit den Füßen.
Ich denke auch, dass die Top-Teams dieses Risiko auch gar nicht unbedingt gehen werden, sich da jemanden hinten reinzustellen, der dann nur für den Spielaufbau nur noch da ist, sondern es wird immer darum gehen, natürlich beides zu vereinen, so wie du es jetzt angesprochen hast, bei Liverpool, bei Bayern, bei Barcelona. Alles Torhüter, die am Fuß natürlich gut sind, aber die sehe ich da auch nicht im Spielaufbau jetzt mit nach vorne rücken, wie es zum Beispiel beim HSV ist.
Ja.
Da ist ja Julian Polersbeck wirklich sehr, sehr weit vom Tor oft. Das kann aber natürlich ein sehr, sehr gutes Mittel sein für Teams, die vielleicht sonst nicht so ja, das Spiel diktieren und so schaffen sie natürlich nochmal Überzahl, nehmen immer wieder den Stürmer raus, der anläuft und der dort einfach überspielt werden kann. Also so kannst du halt dann schon mal einfach Leute überspielen und das ist natürlich ein extremer Vorteil und hilft dann vielleicht den Teams, die jetzt nicht ganz, ganz top sind, sondern in den oberen Regionen, aber trotzdem mitspielen wollen, kann das weiterhelfen. HSV zum Beispiel im letzten Jahr ja gegen Abstieg gespielt und Titz
Ja.
hat das neu probiert mit Julian Polersbeck und war da sehr, sehr mutig und das hat auch eigentlich ganz gut funktioniert.
Ja, das ist ja schon beachtlich auf jeden Fall. Ich meine, wie du schon sagst, Pollersbeck macht das schon sehr extrem. Der ist schon wirklich 20, 30 Meter vorm Tor. Aber ja, für die Top-Teams, wie jetzt Barca, Bayern und so weiter, glaube ich, geht es da halt auch um ein bisschen mehr, wenn du jetzt in der Champions League bist. Und da kannst du halt nicht so viel Risiko eingehen und da gehst du, glaube ich, auch als Torwart nochmal auf Nummer sicher,
Absolut, ja,
bevor du
das
da den
denke ich auch.
Risikoball durchsteckst auf die 6 oder so. Ja, aber was würdest du denn den Torhütern jetzt empfehlen? Also ich meine, wenn jetzt hier junger Zuhörer dabei ist, der ist gerade ja, aufstrebendes Torwarttalent, was würdest du denn sagen? Würdest du sagen, pass lieber auf, dass du technisch, fußballerisch ja, besser wirst oder arbeite an deinen Reflexen und auf der Linie und beim Rauskommen, 1 gegen 1.
Also für mich ist ganz klar, das Torwartspiel, ja, Priorität Nummer 1, das ist für mich einfach unabdinglich. Daran sollte jeder erstmal arbeiten, der Torhüter ist. So, das ist einfach sein, ja, Handwerkszeug, das ist das Wichtigste. Und das mit dem Fuß, natürlich gewinnt das jetzt mehr an Bedeutung und du solltest auch einen geraden Ball spielen können, aber ich glaube, es ist das Wichtigste einfach, wenn du ein überragender Torhüter bist, dann wird dich jeder Verein mit Kusshand nehmen, auch wenn du vielleicht nicht durch zwei Leute durchdribbeln kannst oder einen Haken machst hinten, sondern den Ball einfach wegschießt, dann ist es halt so. Aber wenn du überragend bist auf der Linie und im Strafraum, dann wird dich jeder Trainer nehmen. So, ganz einfach. Siehst du es
Ja.
anders?
Nee, ich glaube auch, dass es ja, der Trend war halt sehr extrem, was das angeht. Ich meine, jetzt versucht auch jeder Torwart, ich meine sogar, wenn ich ja, jetzt habe ich noch ein Beispiel, ein Torwart aus der alten Generation, zum Beispiel Gigi Buffon, der ja, wenn man seine Karriere ein bisschen beobachtet hat, auch mit Italien auch relativ, ja, nicht so stark war spielerisch, sag ich mal, oder beziehungsweise die Bälle öfter mal einfach blind rausgehauen hat. Die letzten Jahre mit Juve hat sich das zum Beispiel komplett verändert. Er hat sein Spiel verändert. Da habe ich öfter immer beobachtet, dass er zum Beispiel die eigenen Innenverteidiger auf Höhe der Grundlinie schon anspielt. Und da hast du schon gemerkt, okay, sogar so ein Torwart, wo du ja der Meinung bist, vielleicht, der hat sich in seinem
Alte
Spiel schon
Schule,
gefestigt und
ja.
alte Schule und der möchte vielleicht nichts Neues mehr lernen. Selbst der hat noch einen Schritt gemacht und sich weiterentwickelt und deswegen spielt er auch immer noch auf allerhöchstem Niveau. Mal abgesehen davon, dass er natürlich torwarttechnisch Weltklasse ist. Aber es hat schon sehr viel Raum eingenommen. Für meinen Geschmack auch zu viel Raum eingenommen. Ich finde auch, wie du schon sagst, ein Torwart sollte ja die grundlegenden Säulen einfach beherrschen. Und wie du schon sagst, ich glaube, ein Top-Torwart auf der Linie wird jeder Verein mit Kusshand nehmen, auch wenn er fußballerisch nicht der Stärkste ist.
Und man darf halt immer nicht vergessen, wenn man als Innenverteidiger dann nochmal einen Fehlpass spielt hinten raus, dann ist der Torwart noch da und kann retten. Aber was ist, wenn du als Torwart den Fehlpass spielst? Dann
Ah,
ist es halt
dann.
wirklich so viel Risiko. Deswegen, das würde ich nicht unbedingt nehmen. Wenn man wirklich viel Qualität hat, dann gerne. Ja, bitte, Mert.
Ja, du hast ja eben nochmal Oliver Kahn angesprochen, der zum Beispiel mental ja, das mental überkrass war,
Nonplusultra.
Nonplusultra war. Und der hat ja auch immer gesagt, ich habe teilweise ja nicht so viel zu tun bei Bayern gehabt, aber ich musste 90 Minuten immer fokussiert sein auf den einen Moment oder auf die zwei Momente, die er hat im Spiel. Das hat sich auch zum Beispiel komplett verändert. Wenn du jetzt als Torwart oder ein Mitspieler Torwart, musst du ja 90 Minuten wach sein, sonst passiert sowas wie bei Ron Robert.
Ja.
Also, ne, dann bist du einfach mal nicht wach und ja, bist dann auch fußballerisch limitiert. Das hat sich ja auch komplett verändert und das finde ich auch nämlich krass, dass ein Torwart jetzt, Oli Kahn hat schon angesprochen, ich muss mental 90 Minuten auf der Höhe sein, aber so jetzt wirklich mitspielend und du hast ja dann auch eine ganz andere Belastung. Ich meine, du stehst dann nicht nur hinten rum und hältst den Ball, sondern musst mit verschieben. Hast dann auf einmal eine Ballaktion. Möglicherweise klappt dann ein Ball nicht. Was machst du dann? Bist du mental so stark und spielst ihn in der nächsten Situation wieder? Oder hast du dann ja, Angst und
Ja,
spielst ihn lieber lang? Das ist schon.
und das merkt man sehr oft, dass genau das nämlich passiert, dass ein Torwart dann einen Fehlpass spielt und dann ja, fangen die Fragen an. Weil die Torhüter sind es natürlich auch nicht oder waren es nicht gewohnt, jetzt über die Jahre so viel eingebunden zu sein im Spiel und sind jetzt immer mehr eingebunden. Und da fällt das schon häufiger auf, dass wenn dann ein Fehlpass kommt oder ein Ball ins Aus geht und so, dann merkt man schon Hang Verunsicherung. Und da sind wir wieder bei der mentalen Stärke. Also eigentlich musst du jetzt aber nochmal doppelt so belastbar sein, weil du
Genau.
halt auch viel mehr, ja, wie du gesagt hast, am Spiel teilnimmst, dann machst du Fehler und so.
Ja.
Ja, das ist nicht einfach. Also das Torwartspiel entwickelt sich extrem weiter und da ist mentale Stärke auf jeden Fall sehr, sehr gefragt.
Das ist schon sehr krass auf jeden Fall. Als Torwart musst du, glaube ich, ist mit die einzige Position, wo du wirklich richtig komplett sein musst, ne? Also du musst torwarttechnisch auf allerhöchstem Niveau sein. Du musst ein Auge haben für Situationen, die richtig erkennen,
Coaching, du
einschätzen.
brauchst sehr gutes
Du brauchst
Coaching.
Kommunikation, du brauchst ja auch das Auge für Räume, wo du, kann ich den jetzt auf der 6, wenn er zwischen den Stürmern sich anbietet, kann ich den anspielen oder nicht? Wann spiele ich zum Beispiel einen langen Ball? Spiele ich einen kontrollierten langen Ball oder schlage ich den einfach nur weg in der Hoffnung, okay, der kommt schon irgendwie an? Das ist schon sehr extrem, also das hat sich schon sehr extrem gewandelt und Respekt vor allen Torhütern, muss man sagen, die da auf allerhöchstem Niveau das immer wieder abliefern. Mit sehr wenig Fehlern. Deswegen ein Torwartspiel ist nicht einfach. Da glaube ich, hat ein Stürmer ein
Ja,
leichteres
also
Spiel.
Torhüter sind Verrückte, ne? Wer lässt sich freiwillig den Ball ins Gesicht schießen? Also,
Das ist schon sehr extrem, ja. Ich meine, zum Beispiel Oblak, den gibt es ja auch noch. Der ist, glaube ich, auch mit einer der besten überhaupt. Und der ist zum Beispiel fußballerisch. Ja, Atletico spielt jetzt nicht den Fußball, wo gefragt ist, dass ein Torwart ja mal eine Notsituation spielerisch löst. Und das funktioniert auch. Also solche Torhüter gibt es ja auch. Es kommt natürlich auch immer natürlich auf das Spielsystem an und auf die Art und Weise, wie der Trainer spielen lässt.
Ja, und es gibt natürlich auch, glaube ich, viele Torhüter, die gar nicht unbedingt so eingebunden werden wollen ins Spiel, weil die natürlich unsicher sind oder wissen,
Ja.
ich habe nicht ja, so eine Qualität da drin. Und ja, wie bei Ron Robert, der hat sich da bei dem Einwurf, wo der Ball ihm über den Fuß rollt, zieht er sich die Stutzen hoch und guckt nicht mal hin,
Ja.
dass der Einwurf passiert ist. Da vermute ich jetzt mal, dass er den Ball gar nicht haben wollte, zum Beispiel.
Ja.
Und ja, da sieht man halt wieder, wie viel ja, Selbstvertrauen man dann doch braucht, als Torhüter dann auch zu sagen, okay, ich spiele jetzt diesen Pass auf die 6 oder ich spiele jetzt den noch an und schlage nicht einfach raus. Und diese Ruhe, die haben ja aktuell noch nicht so viele,
Das
ja,
stimmt,
um
ja.
das exzellent zu
Und
machen.
ja, da muss man halt an die ganzen Jugendtorhüter, die vielleicht jetzt hier mal reinhören, sagen, da darf man auch nicht den Mut verlieren.
Genau,
Auch,
mutig sein.
und da muss man auch die Trainer vielleicht ansprechen und sagen, wenn mal ein Pass nicht funktioniert oder mal ein Gegentor passiert, deswegen, dann muss man natürlich mal auch die Eier in der Hose haben und das System und die Spielart und Weise nochmal durchziehen. Klar, gibt es dann auch Extremfälle, wenn du jetzt 5 Fehler hintereinander machst, würde ich auch sagen, Digga, schieß mal den Ball jetzt mal ein bisschen, also schieß ihn lieber mal weg, anstatt dass du ihn nochmal versuchst, irgendwie kurz zu spielen. Aber am Ende des Tages muss man sagen, seid ruhig mutig, versucht mitzuspielen, aber vergisst auf jeden Fall nicht die Tugenden und die Grundsäulen des Torwartspiels.
Ja, und was wir natürlich noch sagen wollen, das ist jetzt nur unsere Meinung. Wir sind natürlich beides keine ausgebildeten Torhüter.
Ja.
Ja, wir kennen ein paar Torhüter, haben uns da so ein paar Eindrücke geholt, aber alle Angaben natürlich ohne Gewähr. Ist hier wie beim Lotto. Ja, dann, ich denke, damit können wir abschließen für diese Folge. Mert, es war eine Freude. Ja, ich würde dich auch gerne mal mit Handschuhen sehen. Vielleicht kommt es dann nochmal zum Duell.
Machen wir eine
Ja,
Challenge.
machen wir eine kleine Torhüter-Challenge. Wenn ihr da eine Idee habt, kommt gerne auf uns zu. Und ja, ansonsten hört die Folge nochmal von vorne, genießt das Intro nochmal. Es ist Wahnsinn. Es ist spritastisch. Ja, Mert, du hast die letzten Worte für die Folge heute.
Sprite-tastisch, der ist anders, Digga. Ja, ich bedanke mich auch recht herzlich bei allen, die jetzt hier reingehört haben. Vielen, vielen Dank für die ganzen Bewertungen nochmal. Wir haben einige nochmal reinbekommen bei iTunes und ja, folgt uns auf Instagram. Lasst uns ein
Das
Like
Gewinnspiel
da.
ist übrigens schon beendet für die Bewertung, ne? Also für die, die jetzt nochmal nachbewertet haben, das Gewinnspiel ist leider schon zu Ende. Vielleicht kommt da demnächst nochmal was.
Also vielen, vielen Dank und bis zur nächsten Folge.